Aber ich glaube nicht, dass wir die 300. Reaktion auf irgendein populäres Video brauchen oder irgendwelche Pranks, die dann teilweise auch saugefährlich werden. Eine Tide-Pod-Challenge oder die Challenge, wo man sich selbst anzündet und das ins Internet stellt. Sowas brauchen wir nicht. Finde ich, ist gefährlicher Content. Aber es ist etwas, was Aufmerksamkeit generiert und deswegen Aufrufe. Und Aufrufe bedeuten Reichweite und Reichweite bedeutet auf Dauer dann eben größere Followerschaft, was dann wiederum bedeutet noch mehr Reichweite, weil sich das dann irgendwann selber multipliziert. Und das ist so mein Problem mit dieser aktuellen Influencer-Landschaft, die wir haben. Influencer können nichts und tragen nichts zu unserer Gesellschaft bei. Das, so ähnlich oder so ungefähr, hat eine große deutsche Influencerin und Streamerin gesagt, namentlich Phoebe. Ich weiß nicht, wer von euch da was damit anfangen kann, ist auch egal, wir gehen dann gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und das hat bei uns so ein bisschen eine Diskussion losgetreten, inwiefern wir in unserer Gesellschaft Influencer brauchen, inwiefern sie dazu beitragen, zu diesem, wie ich finde, Boomer-Satz, die junge Generation von heute will nicht mehr arbeiten, und was das letztendlich für uns bedeuten könnte, wenn die Unterhaltungsindustrie in so gesehen in sich zusammenbricht, weil Leute realisieren, dass sie eventuell nur die Unterhalter sind und nichts wirklich beitragen. Heute wird die Folge voller großer Anführungszeichen sein. Und was mit eventuell passieren könnte mit uns, wenn in Zukunft wirklich alle nur noch TikToker, YouTuber und Streamer werden wollen. Aber ihr wisst, die Endgegner, die funktionieren nicht alleine, deswegen, ne, Diskussion ergibt auch alleine keinen Sinn. Deswegen ist natürlich heute auch wieder Spike dabei.
Ja, Abend. Nicht wundern, ich sehe ein bisschen fertig aus. Die letzte Nacht war ein absoluter Albtraum. Und ihr wisst ja, wir nehmen immer spät abends auf. Dementsprechend bin ich heute mal der sagt, ich bin kaputt. Normalerweise kennt man das ja vom lieben Patsy. Wir haben heute mal die Rollen getauscht, was das angeht. Aber ja, ich finde die Aussage doch schon einen relativen Hot Take, über den man auf jeden Fall diskutieren kann. Influencer haben im Leben nichts erreicht. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr stark differenzieren. Zumal, würde ich sagen, musste man beigehen, contentbasiert, wie lange wird das schon gemacht, gibt es da eine Vorgeschichte und so weiter und so fort. Einfach, dass das ist für mich so eine Monte-like Aussage, die Monte ja auch getroffen hat mit, ja, 98% der StreamerInnen taugen sowieso nix, ist auch immer schwierig zu sagen. Also ich finde Leute wesentlich unterhaltsamer, die wesentlich kleiner unterwegs sind, wo ich mich dann halt frage, warum die nicht mehr Reichweite kriegen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, der Markt ist absolut übersättigt. Das ist ja nicht erst seit heute, das ist ja bestimmt schon in den letzten 10, 15 Jahren. Selbst als der deutsche größte YouTuber zu dem Zeitpunkt, dann Gronkh, unterwegs war, hat man schon gesehen, dass es eigentlich massiv überladen ist. Ne? Da war es schon mehr oder weniger, man könnte es fast Glücksspiel nennen, ob man was erreicht mit der Zeit, die man dafür aufbringt, oder ob das einfach vergebene Liebesmühe ist.
Ja, das. Ich behaupte bloß, dass der Markt heutzutage noch sehr viel weiter übersättigt ist, weil die Einstiegshürde, und ich glaube, darüber hatten wir schon mal in unserer anderen Folge über Influencer gesprochen, die Einstiegshürde ist so stark gesunken, weil heutzutage einen PC zu haben, der einigermaßen leistungsfähig ist, ist wesentlich einfacher als vor, sagen wir, 10, 15 Jahren. Allein, dass du heute ein komplettes quasi Influencer-Dasein dir aufbauen kannst mit deinem Smartphone. Du stellst dich hin, du machst TikTok-Videos, klar, dafür musst du kreativ sein oder du musst irgendwas haben, woran du dich so nischenmäßig festhalten kannst. Und über Nischen und wie erfolgreich man damit sein kann, können wir vielleicht auch nochmal kurz reden. Aber das reicht theoretisch heute aus. Du brauchst kein Production-Studio, du brauchst kein Mikrofon in deinem Gesicht, du brauchst keinen Mixer, den wir hier beide bei uns auf dem Tisch stehen haben, keine Kamera, keine Beleuchtung in der Theorie. Ein Kanal, den ich seit relativ lange verfolge, seit ich auf TikTok bin, Call Me Chris, super lustiger Kanal, super lustige Frau, macht richtig geniale Sketches, eben weil sie kreativ ist. Die hat die meisten ihrer Videos so aufgenommen, dass sie ihr Smartphone in eine Lücke in der Wand gestellt hat und praktischerweise war neben dieser Lücke in der Wand ein Fenster und sie hat ihre Videos immer dann aufgenommen, wenn natürliches Tageslicht reingeschienen ist. Das heißt, die hatte kein Stativ, die hatte keine Lichter, die hatte kein gar nichts, sie hatte nur eine Idee in ihrem Kopf und sie hatte das Mittel, um es aufzunehmen und zu teilen. Und deswegen kannst du heute deine komplette Influencer-Karriere auf einem TikTok-Account aufbauen, mit dem du nichts brauchst, außer das, was du wahrscheinlich täglich in deiner Hosentasche mit dir rumträgst. Also wie gesagt, Einstiegshürde ist so viel geringer. Gleichzeitig hast du so viel mehr, in Anführungszeichen, jetzt mal ganz böse gesagt, Wegwerf-Content, weil wenn man mit TikTokern spricht, also wirklich TikTokern, die versuchen das als ihr Daily Business zu machen, die nehmen am Tag irgendwie 10 plus Videos auf, einfach nur, weil du auf TikTok gefühlt mehr Quantität statt Qualität bringen musst. Also du haust halt dann zu einem beliebten Sound, haust du 3, 4, 5, 6 Videos raus, dann machst du vielleicht noch ein Original für dich selber, irgendeinen Sketch, den du dir ausgedacht hast, etc. Du machst einen Stitch auf irgendwas, du machst ein Duett auf irgendwas, ohne Mehrwert zu bringen. Diese Duettfunktion ist immer noch so eine Sache. Aber es ist halt, wie gesagt, so viel mehr einsteigerfreundlich geworden, auch hier wieder freundlich in Anführungszeichen, sodass es plötzlich, und da kommen wir jetzt zu dem Twist, dass es plötzlich quasi als einfaches Ziel und als einfacher Job angesehen wird von der heranwachsenden Generation. Es gibt bestimmt sehr viele Kinder, muss man ja sagen, Kinder und Jugendliche da draußen, die mittlerweile einen Lieblings-TikToker haben, einen TikToker innehaben und sich sagen, ja, das will ich auch später machen. Das sieht cool aus, das ist mit wenig Arbeit verbunden, da kann man bestimmt gut Geld verdienen, das will ich auch. Und das ist eben das, wo jetzt dann quasi die ältere Generation ihre Rente und ihre Altenpflege wahrscheinlich gefährdet sieht und deswegen schreit. Aber das ist so das Ding, diese Generation oder dieser Generationskonflikt, der immer wieder aufploppt, von wegen die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten. Wo ich einhaken würde und sagen würde, das hat nicht zwingend nur was mit diesem Influencer-Dasein zu tun, sondern auch mit den Arbeitsbedingungen, die wir aktuell haben. Und einfach, dass junge Leute sich einen Wechsel in dieser Arbeitskultur wünschen und dass die ältere Generation einfach nicht einsieht. Hatte ich auch erst neulich ein sehr schönes Diskussionsgespräch tatsächlich mit den Schwiegereltern. Das war sehr interessant. Aber um jetzt nochmal ganz den ganzen 180 umzugehen, um auf die Ursprungsaussage von Phoebe zurückzukommen, Influencer haben nichts erreicht im Leben. Ich glaube, dass sie, wenn ich den Clip richtig verstanden habe, den wir vorher gesehen haben, wenn ich den richtig verstanden habe, dann sagt sie nicht, dass Influencer an sich per se, also sie sagt es auch, dass Influencer nicht so viel beitragen, aber sie sagt nicht, dass Influencer für die Gesellschaft unnötig sind im Ganzen, sondern vielleicht nur zu viele davon aktuell existieren. Aber sie bezieht das, glaube ich, auf sich in erster Linie, dass sie eben keine klassische Ausbildung in dem Sinne sich quasi reingezogen hat, wenn man das so sagen will, dass sie nicht einen Berufsweg eingeschlagen hat, sondern direkt mit 16 Jahren aus der Schule raus ist und ab da quasi angefangen hat, Vollzeit zu streamen und das dann bei ihr, in ihrem Fall, quasi der Lottogewinn war und sie es geschafft hat, damit erfolgreich zu werden, Reichweite zu generieren. Und jetzt ist sie in dieser Position, wo sie die Schule verlassen hat und direkt danach ins Influencer-Dasein gerutscht ist, was eben ein Berufszweig ist, der für die heutige Generation durchaus möglich ist, der vor ein paar Jahren so noch nicht existiert hat oder nicht so einfach erreichbar war. Man könnte es jetzt mit Schauspielern vergleichen, aber auch da ist wieder die Frage, will dich ein Lokalschauspieler, der vielleicht in einem Theater spielt und ab und zu einen Cameo-Auftritt irgendwo hat oder eine Gastrolle irgendwo hat, will ich den vergleichen mit zum Beispiel einer Phoebe, die irgendwie 600.000, was weiß ich, also hier auf dem Artikel steht 600.000 Follower auf Twitch, dass Follower auf Twitch auch relativ wertlos sind. Als Statistik wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Aber ich meine, bei 600.000 Menschen, wenn die da täglich dann ihre Notification rauskriegen, da sind dann wahrscheinlich auch ein paar mehr geneigt, dann einzuschalten. Also, so gesehen, um mal jetzt so die Talking Points runterzubrechen, Influencer haben nichts erreicht, bezieht sich bei ihr in erster Linie darauf, dass sie eben nicht diesen klassischen Weg gegangen ist, sondern direkt ins Influencer-Dasein gerutscht ist. Und dann ist jetzt die Frage, inwiefern haben die ältere Generation recht oder hat die ältere Generation recht, dass junge Menschen heutzutage nicht mehr arbeiten wollen, weil sie Content-Creator, Influencerin werden wollen oder weil es einfach diese Arbeitsbedingungen, die seit Generationen existieren, dass die mit einer heutigen Generation einfach nicht mehr matchen, weil die heutige Generation eben nicht sich den Rücken buckeln will für irgendeine Firma, die ihnen nichts bedeutet. Nicht umsonst haben wir Menschen, die mittlerweile alle 2 Jahre den Job hoppen, einfach bloß um eine Gehaltserhöhung zu bekommen. dass die dafür quasi in ihrem Lebenslauf, wenn man jetzt noch so einen klassischen Lebenslauf sich vorlegen würde, dass da alle 2 Jahre ein neuer Job steht und dass das theoretisch, zumindest für mich, eine Red Flag wäre, darüber brauchen wir nicht reden. Aber diese Leute sind wahrscheinlich 4 Gehaltsklassen über mir, einfach weil die ständig den Job wechseln. Und das kann ja auch nicht so ganz Sinn und Ziel der Sache sein. Viel Geramble um nix. Aber wie gesagt, wie ist denn deine Meinung zu der ganzen Thematik?
Ich finde die Aussage halt so ein bisschen schwierig mit, sie bezieht sie auf sich, aber ich habe den Clip gerade auch nochmal gehört. Sie hat es halt sehr, sehr allgemein bezogen und so quasi alle Influencer haben in ihrem Leben nichts erreicht und sind eigentlich quasi unnötig. Darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Wenn man bedenkt, wie viele angefangen haben, ne, Call Me Chris zum Beispiel, gutes Beispiel, mit dem Smartphone in der Wand, mit dem Fenster. Also da ist dann halt schon Vorausplanung gefragt. Sie hat ihre Sketche konzeptioniert und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein ganz anderer Stellenwert, weil da hängt unglaublich viel Arbeitsaufwand hinter. Und jetzt kommt nämlich der Clou von den älteren Leuten mit immer, die heutigen Generationen, die wollen halt keinen 5-mal-8-Stunden-Job am Tag mehr machen. Die wollen lieber einfach nur auf der faulen Haut sitzen und dick einen auf InfluencerInnen machen. Wenn man sich das manchmal anschaut, gerade zum Beispiel, du hast das gute Beispiel genannt, TikTok, was halt wirklich fast-paced Content ist. Und ich habe mir der Kanal aus den USA, ich habe schon lange nichts mehr von gesehen, Dark Corruption. Der hat mal seinen Tag quasi in mehreren TikToks dargestellt, wie sein Tag aufgeht. Der steht morgens um 5 Uhr auf, dann gibt es die Kostümauswahl, die er für den Tag braucht. Dann die Konzeptionierung der Videos, der Dreh der Videos. Es müssen 5 bis 10 Videos am Tag gedreht werden und mindestens 5 müssen gepostet werden. Du musst dir dann um dein Social Media noch Gedanken machen. Da kann mitunter, je nach Bereich, in dem man ist, kann das auch mal sein, dass man 60, 70 Stunden die Woche quasi arbeitet. Wenn man jetzt von diesem, was halt als allgemein als zum Beispiel Influencer angesehen wird, gerade jetzt im Bereich auf Twitch, weil sie auf Twitch ist, für viele ist es halt einfach, ich lasse dich gleich reden, ich möchte diesen Satz nur eben beenden, für viele ist es halt einfach, ja, da ist random Person, die drückt auf live und drückt irgendwann auf Stream vorbei, hat ihre dicke Patte gemacht und damit ist Feierabend.
Ja, und genau das ist das Problem. Nicht nur, dass das die ältere Generation so sieht, wenn sie sich mit der ganzen Thematik überhaupt beschäftigen, was ich jetzt erstmal bezweifeln würde, sondern das sind halt einfach komische Menschen im Internet und aus irgendeinem Grund haben die Geld und man weiß aber nicht so genau warum und man versteht auch nicht, warum die jüngere Generation so viel Zeit damit verbringt. Das ist so das eine Problem, was im Raum steht. Das andere Problem, was im Raum steht, ist, dass es nicht viele Kanäle gibt oder viele InfluencerInnen da draußen, die, wie das von dir gebrachte Beispiel Dark Corruption, die sich hinstellen und wirklich runterbrechen, hey, so sieht mein Tag aus, das ist anstrengend, was ich tue, auch wenn es jetzt nicht, dass ich baue mit meinen Händen ein Haus anstrengend ist, sondern es ist die andere Form von anstrengend. Ich kann davon dummerweise ein Lied singen, weil ich in einem Beruf tätig bin, der 100% mit Schreibtischarbeit zu tun hat. Ich sitze hier den ganzen Tag und schaue meine Monitore an und kloppe in meine Tastatur. Leute, die im Handwerk arbeiten und dafür kein Verständnis haben, wovon es dummerweise in meiner Familie Leute gibt, die bezeichnen mich dann als Pixelschubser und dass ich hier sowieso nichts Vernünftiges gelernt habe. Das ist halt so ein Unterschied in, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied in Berufsfeldern ist, ob das ein Unterschied in Generationen ist. Andererseits behaupte ich, es gibt auch in dieser Generation noch Leute, die eben damit auch gar nichts anfangen können, was ja auch erstmal an sich vollkommen fein ist, solange sie mir damit nicht auf den Schlips treten oder mich irgendwie hinstellen als jemand, der einen wertlosen Beruf hat. Keine Ahnung, würde ich jetzt immer so bitten, auszuklammern. Aber entsprechend gibt es eben auch jüngere Leute, unsere Generation, die Generation darunter. Ich meine hier, meine Frau hat eine relativ kleine Schwester. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht weiß, wie viel Arbeit eventuell in YouTube-Videos geht, in Streams geht, wenn man sie quasi richtig konzeptioniert, wie viel Arbeit in TikTok reingeht, wie viel Arbeit es ist, richtig Videos zu editen, wie viel Arbeit es ist, sich in eine Editing-Software reinzuarbeiten, in eine Software für Grafiken, also sei es jetzt Photoshop, sei es Affinity Photo, sowas wie allgemein Social Media Engineering. wenn du dann anfangen musst, du musst deine Posts richtig schedulen, du musst deine Target Audience kennen, du musst wissen, an wen richtet sich dein Content überhaupt, wer ist denn deine Target Audience, was mögen die, wann konsumieren die am meisten ihren Content, also musst du ja theoretisch so einen richtigen Plan haben, wenn du damit erfolgreich werden willst, und musst dir ein riesiges Set an Skills aneignen, um diese ganzen Teile zu erfüllen, weil am Anfang, wenn du als Influencer anfangen willst, bist du alleine. Du bist erstmal auf dich gestellt. Niemand wird dir einfach so helfen, weil er Bock drauf hat. Weil davon haben die in der Regel nichts. Es sei denn, ihr seid wirklich gute Freunde und der sagt, ja, klar, klar bin ich dein Kameramann, / dein Content Producer, / dein Social Media Manager, / dein was auch immer. Das wird in der Regel nicht passieren. Das heißt, was ihr braucht, sind diese ganzen Skillsets, und sich die anzueignen, ist super anstrengend. Weswegen es sehr viele Leute da draußen gibt, die eben anfangen mit dem Streaming und dann sich einfach nur hinsetzen und dann, keine Ahnung, 6, 8, 10 Stunden am Stück streamen, und das ist dann quasi Call it a day, aber ich bin Influencer. Und das ist, glaube ich, auch der Kommentar, was Monte damit meinte mit seinem Kommentar, 98% der Streamenden sind quasi unerfolgreich aus diesen besagten Gründen, dass eben die meisten nicht bereit sind, dann diesen extra Step zu gehen. Das Problem ist, wenn du erst rausfindest, dass dieser extra Step notwendig ist, wenn du dich bereits für diese Karriere entschieden hast und sagst, okay, ich bin jetzt mit der 10. Klasse fertig, ich habe jetzt mal meinen Abschluss, der erfordert ist, deutsche Schulpflicht, ich bin durch und ich fange jetzt an, Influencer zu werden, und du setzt dich hin und du machst deinen PC an oder du machst dein Smartphone an und fängst an, TikTok aufzunehmen, und du postest einen TikTok und hoffst, dass du damit jetzt plötzlich Geld verdienst. Das ist dann so die Realität, die dann zusammenstößt mit deiner eigentlichen Vorstellung, deiner Hoffnung, und dann sitzt du da und denkst dir, ja, fuck, und nu? Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, wie es weitergeht, das ist das, was ich machen wollte, es ist das, was ich will, aber irgendwie funktioniert es nicht, und jetzt habe ich aber auch keinen Bock, irgendwie zurückzurudern, weil eventuell muss man sich dann wieder wenn man noch in dem Alter ist, seinen Eltern stellen und sagen, hey, ich müsste jetzt vielleicht doch nochmal irgendwie auf euch zurückkommen, und können wir jetzt nicht doch irgendwie eine Ausbildung suchen? Das ist halt auch nochmal so ein Schritt, so ein bisschen so ein Stich ins eigene Ego. Man hat versagt. Weiß ich nicht genau, inwiefern das da noch mit reinzählt. Also meine Behauptung ist, und da kannst du jetzt gerne, wenn du da was gegen hast, kannst du mich da gerne ein bisschen an den Pranger stellen, aber meine Behauptung ist, die meisten, die nach der Schule sagen oder schon in der Schule sagen, ich werde Influencer, die haben gar keine Ahnung von dem Ganzen drumherum, was da auf sie zukommen wird, und werden zu, ich würde mal behaupten, 80% oder sogar mehr, werden unter diesem initialen Druck, der erforderlich ist, um überhaupt irgendwie Aufrufe zu generieren, zerbrechen und aufgeben.
Also kritisieren oder einen auf den Deckel geben, brauche ich dir dafür nichts, weil es ist halt einfach, es ist Fakt. Es wird halt viel nicht gesehen. Was man sagen kann ist, bist du erfolgreich im Influencer-Bereich, dann hast du ein unglaubliches Privileg dir erreicht. Du kannst, ob du es jetzt erarbeitet hast oder ob du durch Zufälle da gelandet bist, ist mal erstmal völlig egal. Es gibt StreamerInnen, die kriegen den Blow-up, weil sie durch Zufall von einer größeren StreamerIn geradet werden. Die Leute merken, hey, es ist super sympathisch. Zack, Blow-up. Und es kann sein, wenn du auf diesem Level bleiben kannst, dann hast du Erfolg. Ich weiß nicht, wie es bei Phoebe abgelaufen ist, ob das der Fall war. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne sie tatsächlich nicht, deswegen möchte ich mir da auch kein Urteil anmaßen. Dementsprechend, weil ich finde, das steht mir einfach nicht zu, ohne da Hintergrundinformationen zu haben. Aber so geht es tatsächlich einigen Streamern, StreamerInnen, die im größeren Bereich sind. Die haben tatsächlich dann durch ich nenne es mal Vitamin B oder halt durch die Zufälle das erreicht. Ein Großteil der Leute, die haben sich das wirklich schmerzlich mitunter aufgebaut, weil es halt richtig Pain ist mitunter. Wenn du komplett am Anfang da alleine stehst, du musst erstmal wissen, wie kannst du dein Setup vernünftig nutzen, wie stellst du die Software ein. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Heute ist alles sehr, sehr convenient, was OBS und allem drum und dran angeht. Das verbindest du mit deinem Stream-Key, und dann könntest du theoretisch auf Start drücken und der Stream ist da. Das sah vor ein paar Jahren nochmal komplett anders aus. Da mussten dann erstmal Leute kommen, die das erklärt haben. Auch ich bin schon gefragt worden, ich bin absolut nicht erfolgreich. Es wäre sehr anmaßend, wenn ich das benutzen würde. Ich bin aber auch schon von SchülerInnen mal gefragt worden, durch Zufall, Sommerferien, Leute im Chat, was man denn so alles machen muss. Und wenn man selbstständig damit ist, was denn da mit einhergeht, wenn man zum Beispiel keine Leute im Hintergrund hat, die einem helfen, jetzt von ModeratorInnen mal abgesehen, aber halt wirklich Contentplaner, Steuergedöns, mit der ganzen Technik auseinandersetzen, schauen, was man braucht, Budgetplanung, den Content durchplanen. Es ist halt ein ellenlanger Rattenschwanz, wenn du das wirklich alles alleine wuppst. Ab einem gewissen Punkt mit der Reichweite kommen Menschen auf dich zu. Unter anderem, was halt heutzutage auch immer mehr vertreten ist, Agenturen. Und diese Agenturen nehmen dir unglaublich viel Last. Ich weiß nicht, ob Phoebe zum Beispiel eine Agentur ist. Ich habe keine Ahnung dazu. Vielleicht weiß Patsy das gleich. Muss man dann halt schauen. Aber wie gesagt, immer mehr StreamerInnen, es war bei den YouTubern genauso, da gab es die Netzwerke, im Grunde genommen waren das auch Agenturen, die dann bestimmte Sachen halt verwaltet haben. Sei es Contentplanung, sei es Herankriegen von Kooperationen oder Werbedeals für Videos oder Placements für die Streams und so weiter und so fort. Ab einem gewissen Punkt nehmen einem andere Leute diese Arbeiten ab für einen gewissen Prozentsatz. Und dann ist man halt auf dem Level. Aber es kann auch immer wieder weiter nach hinten gehen. Deswegen sage ich zum Beispiel, ich gehe auf eine weitere Aussage von ihr ein, und dann kann Patsy wahrscheinlich noch mal kurz einen Rewind machen. Sie würde gerne, oder sie hatte sich mal vorgenommen, Bundespolizistin zu werden. Hat das aber aufgrund ihrer streamenden Karriere beiseite gelegt. Ich für meinen Teil vertrete die Meinung, man sollte immer seinen Bildungsweg und seinem Traum halt weiterverfolgen, wenn das ihr Traum ist. Und sie hat jetzt die Möglichkeit dazu und sie hat das Budget. Ne, sie gehört ja zu den größten Streamern Deutschlands mit dazu. Das heißt, es liegt schon ein bisschen Geld irgendwo rum. Hätte sie die Möglichkeit, wenn sie das wollte, ohne große Probleme, außer halt vielleicht den Lerndruck und allem drum und dran, weil Polizei ist halt doch schon ein Knochenjob. Wir haben einen Freund, der ist bei der Bundespolizei und wir kriegen da so ein bisschen was mit, dass das mitunter wirklich, wirklich Pain ist, gerade in der Ausbildung mit den Sportübungen und den ganzen Regeln und Gesetzen und so weiter. Du machst währenddessen quasi bei der Bundespolizei ein halbes Jurastudium mit, eine Ausbildung. Das ist halt schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Aber ich finde, wenn sie selber sagt, sie hat keinen Bock, eigentlich Influencer zu sein, finde ich absolut legitime Aussage, finde ich völlig in Ordnung. Dann soll sie aber auch beigehen und dann zum Beispiel sagen, hey, ich verschiebe die Streams und schau mal, wie das läuft. Ich möchte mich jetzt ein bisschen darum kümmern, dass ich mir meinen Traum erfülle. Ich möchte zur Bundespolizei. Es kann natürlich auch sein, man kennt die Hintergründe nicht, dass sie selber sagt, sie möchte aus dieser Komfortzone nicht raus. Ich will es nicht unterstellen, nicht falsch verstehen. Oder dass vielleicht auch dann immer, wenn sie das zum Beispiel im Privaten aufbringt, dass dann gesagt wird, hey, du hast doch jetzt womit du super erfolgreich bist. Warum willst du denn jetzt was anderes machen? Machst dir das doch nach am Ende nur kaputt. Und dass das auch noch mal wieder einen Druck aufbaut und quasi einen in wie so einer Zwickmühle gefangen hält. Weil man hat in der Aussage schon rausgehört ist, dass sie eigentlich richtig Bock hat, diese Ausbildung zu machen. Und eigentlich von diesem, ich nenne es mal klassischen Influencer-Dasein mit, du musst auf Event X immer anwesend sein und musst dann da noch das machen und dann ist da noch wieder was und dann hast du da ein Placement und das ist vielleicht über die Agentur und du hast da keinen Bock drauf, aber du musst es halt mitmachen, weil es vertraglich geregelt ist. Ich stelle mir das vor, dass das ganz schön Pain sein kann.
Das auf jeden Fall. Ich habe leider nicht gefunden, ob sie in irgendeiner Agentur ist, deswegen kann ich da jetzt zu nichts sagen. Was mir gerade noch eingefallen ist oder worüber ich gerade nachgedacht habe, wo du meintest, sie könnte jetzt ja theoretisch jederzeit eine Ausbildung machen für die Bundespolizei. Ich weiß nicht, ob jemand mit so einer Reichweite, also so einfach quasi Bundespolizistin werden könnte und dann tatsächlich auch keine Probleme in der Ausübung ihres Berufsfeldes dann dadurch erleiden würde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das zu Problemen führt. Gerade in der Anfangszeit eventuell, wenn die Zeit des Influencer-Seins und die Ausbildung zur Bundespolizistin, wenn das overlappt und sie quasi noch diese ganze Reichweite hat, davon ausgehend, dass sie dann sagt, okay, ich bin jetzt 100% Bundespolizistin und 0% Influencerin, dass es dann auf Dauer natürlich quasi runterstirbt. Aber wenn sie jetzt gerade am Anfang dann in der Ausbildung irgendwo in den Einsatz geht und dann plötzlich alle rausrasten, hey, das ist Phoebe, die kenne ich. Und dann sorgt sie während einem Einsatz tatsächlich erstmal für ein Massenhappening. Stelle ich mir sehr schwierig vor. Weiß ich nicht, ob man da als Bundespolizei dann auch sagen würde, hey, sorry, wir müssen dich leider, auch wenn wir das wahrscheinlich nicht dürfen offiziell, aber wir müssen dich leider abweisen, weil du bist tendenziell eine Gefahr für unsere Leute im Einsatz, einfach weil es dafür sorgen kann, dass du während eines Einsatzes für Aufmerksamkeit sorgst und dann anfängst, Leute anzuziehen. Ob du das jetzt möchtest oder nicht, ist ja erstmal vollkommen außen vor, weil sehr viele InfluencerInnen, die unterwegs sind, ihrem täglichen Leben nachgehen, die werden teilweise von Fans, und man muss in diesem Fall wahrscheinlich von Fans reden, die werden von Fans überrannt, blockiert, zugelabert, mit irgendwelchen Dingen quasi genötigt. Und das in einem Einsatz der Bundespolizei stelle ich mir schwierig vor. Gerade wenn es jetzt irgendwie so ein, in Anführungszeichen, klassischer Einsatz ist, wie an einem Flughafen oder an einem Bahnhof oder so, wo eben auch viele Leute tagtäglich die Position wechseln, da sind und durchreisen. Und wenn die dann da erkannt wird, dann könnte es eben dafür sorgen, dass sie den Einsatz potenziell irgendwie schwieriger macht oder gar in irgendeiner Form gefährdet. Weiß ich nicht, ob die Bundespolizei da sagen würde, hey, yo, machen wir, gar kein Problem. Gerade wenn sie auch noch beschließt, nebenher dann ihr Influencer-Dasein weiterzumachen. Was sie ja in dem Clip nicht sagt, dafür ist der Clip auch viel zu kurz, dafür müsste man wahrscheinlich ein Interview mit mir führen, aber das ist so die Gedanken, die ich dabei hatte. Worüber ich auch gerade nochmal sprechen wollte, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, von wegen Influencer und können nichts und machen nur irgendwie so Casual Content und nobody cares. Es gibt da draußen Content-CreatorInnen, die wahnsinnig guten Content machen. Da fließen Stunden über Stunden, teilweise Tage oder Wochen an Recherche rein. Dann wird dann ein Video produziert, was wirklich quasi in so einer Fernsehdokumentation laufen könnte, was teilweise auch wirklich so großen Budgetproduktionen den Rang abläuft, wenn ihr mich fragt. Einer meiner Lieblingskanäle, den ich nicht müde werde zu nennen, ist Abroad in Japan, der in jedes seiner Videos richtig viel Arbeit reinsteckt. Da wird dann auch der quasi dieses sogenannte Infotainment, ne, du kriegst Informationen raus, du wirst trotzdem entertained in dem Video, es ist nicht trocken. Sowas gibt's auf YouTube massenhaft. Sowas gibt's bestimmt auch auf Twitch in irgendeiner Form, wenn dir Sachen beigebracht werden. Es gibt Coding-Streams auf Twitch, die dir beibringen, wie man programmiert. Es gibt so Travel-Sachen, wo dir dann einfach andere Länder gezeigt werden, wo du eventuell nicht die Möglichkeit hast, hinzukommen. All so eine Sachen gibt es da draußen. Und diesen Leuten sollte man auch nicht irgendwie ihre Berechtigung absprechen, denn wir brauchen Entertainer irgendwo und haben sie seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gebraucht, um uns von unseren Problemen, die eventuell haben, so ein bisschen abzulenken, um einfach unseren Tag ein bisschen zu versüßen. Das ist ja nicht verkehrt. Aber ich glaube nicht, dass wir die 300. Reaktion auf irgendein populäres Video brauchen oder irgendwelche Pranks, die dann teilweise auch saugefährlich werden. Ich weiß nicht, wie dieser Trend hieß, aber es gab irgendwie so einen Trend, wo Leute einfach auf der Straße ausgenockt wurden, wo Leute von hinten an andere rangegangen sind und denen wirklich mit voller Wucht auf den Hinterkopf geschlagen haben. Die waren ausgenockt und das war ein Prank. Oder so Sachen wie eine Tide-Pod-Challenge oder die Challenge, wo man sich selbst anzündet und das ins Internet stellt. Sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht und sowas, finde ich, ist teilweise, also im Falle von Tide-Pods und selber anzünden, was auch immer, ist gefährlicher Content. Aber es ist etwas, was Aufmerksamkeit generiert und deswegen Aufrufe. Und Aufrufe bedeuten Reichweite und Reichweite bedeutet auf Dauer dann eben größere Followerschaft, was dann wiederum bedeutet noch mehr Reichweite, weil sich das dann irgendwann selber multipliziert. Und das ist so mein Problem mit dieser aktuellen Influencer-Landschaft, die wir haben. Gefühlt sind die Menschen, die ganz oben stehen, entweder Leute, die irgendwelche Pranks machen oder irgendwelchen Reaction-Content, und dass ich Reaction-Content nicht mag, darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Aber es gibt halt sehr viele, die an der oberen Elite quasi sind, jetzt vor allem auf den deutschen Raum bezogen, die Content machen, der für mich seltener, und das muss man jetzt wirklich zu meiner Verteidigung oder zur Verteidigung der deutschen Szene, je nachdem, wie ihr es sehen wollt, sagen, dass ich nicht so viel der deutschen Szene konsumiere. Das heißt, die ich mitkriege, sind die wirklich großen. Und wenn da so ein Montana Black da sitzt und dann irgendwie dreieinhalb Stunden oder so, weiß ich was, oder wie lange der streamt, irgendwelche Sachen auf Twitch da macht, dann ist das jetzt vielleicht nicht der Content, den ich als Infotainment bezeichnen würde oder der sich auf eine Nische spezialisiert hat und dir dann da irgendwie Sachen näher bringt. Es gibt Leute, die sind in einer Nische unterwegs, fällt mir jetzt irgendeine ein, Chemie zum Beispiel, nehmen wir jetzt wirklich einfach mal ganz klassische Chemie. Es gibt einen Kanal auf YouTube, der heißt Niall Red. Und der macht so völlig bescheuerte Videos wie, ich mag Red Bull, aber ich kann kein Koffein vertragen. Deswegen mache ich jetzt oder ich versuche, das Koffein aus dem Red Bull zu extrahieren. Und er erklärt dir die Schritte, er zeigt es, er sagt, was er benutzt. Es hat überhaupt keinen Mehrwert für dich, aber es ist irgendwo informativ und unterhaltsam. Und das ist Content, den ich wirklich cool finde und wirklich gerne konsumiere. Aber dann wieder irgendwie so, um jetzt mal so ein bekanntes Beispiel aus Deutschland zu nehmen, wenn sich einen Julian Bam und einen Rezo hinsetzen, sich einen Kinderspielzeug-Lügendetektor auf den Kopf setzen, Fragen gestellt kriegen wie, findet ihr Julias, also Julia Beautics in diesem Fall, findet ihr Julias kleine Füße hot? Und dann müssen sie auf diesen Lügendetektor drücken, der random ist, by the way, es ist kein echter Lügendetektor, aber es ist ein Kinderspielzeug. Und wenn dann das Gerät Lüge anzeigt, dann kommt der Typ hinter der Kamera mit einer Fliegenklatsche vor und schlägt den auf die Hände. Und das ist das Videokonzept. Und es funktioniert, es generiert Aufrufe ohne Ende, aber das kann doch nicht der Content sein, nach dem wir streben und sagen, hey, mein Kind, was jetzt mittlerweile 4 ist, mein Kind soll dann demnächst auch Influencer werden und dann mit dem, keine Ahnung, mit dem nächsten Kinderspielzeug diese Art von YouTube-Videos machen. Weiß ich nicht. Also ich finde, da gibt es dann, und das ist halt irgendwie blöd, das zu unterteilen, weil dann landen wir in einer Zweiklassengesellschaft von Influencern, aber wir haben dann einerseits diese Bubble an Content, die ich gerade skizziert habe, und wir haben die andere Bubble, die Infotainment-Bubble. Und dann fängst du an abzuwägen, okay, ist die eine mehr wert als die andere? Verdienen die einen das mehr als die anderen? Und da habe ich keine Antwort drauf, weil zu sagen, ja, sie verdienen es mehr, weil sie quasi in Anführungszeichen mehr Arbeit reinstecken oder weil es eventuell dir als Person mehr Mehrwert bringt, das kann ich ja auch nicht messen. Mehrwert für eine Person ist subjektiv. Nur weil ich ein Video von Abroad in Japan mehr als Mehrwert für mich empfinde, wo er durch, keine Ahnung, Kyoto läuft und alte Stadthäuser zeigt und wie sie renoviert werden, ist das für mich mehr Mehrwert, weil mich Japan interessiert. Leute, die mit Japan überhaupt nichts anfangen können, die finden eventuell dann eben wieder ein Video besser, wie Niall Red aus Red Bull Koffein versucht zu extrahieren oder letztendlich das Video von Rezo und Julian Bam, wie sie mit einem Kinderlügendetektor sich gegenseitig auf die Hände schlagen lassen, einfach bloß, weil es eben diesen Entertainment-Faktor hat. Und da kann ich persönlich nur für mich sagen, ich mag diese Bubble hier lieber mit dem Infotainment. Andererseits gibt es natürlich auch Haufen Leute, die sagen, hey, diese Bubble hier, die ist cooler, weil warum soll ich denn in meiner Freizeit mir noch irgendwelche Videos reinziehen, wo Leute versuchen, mir irgendwas beizubringen, was mich mitunter gar nicht interessiert. Und das ist eben dieses Abwägen an, was ist Influencer-Content, der gut ist, wieder riesige Anführungszeichen, oder schlecht ist, das ist eine ewige Debatte, die können wir jetzt stundenlang weiterführen und wir werden auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und das ist das Grundproblem, was ich sehe.
Wo du Niall Red gesagt hast, musste ich echt mal so ein bisschen schmunzeln. Wir haben aber auch einen Kanal im deutschsprachigen Bereich, der es anders macht, aber auch da Science im Fokus steht. Ich finde Science-Content sowieso richtig cool. Das ist der deutsche YouTuber Techtastisch. Wird man garantiert auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört haben. Aber auch da geht es halt darum, zum Beispiel bestimmte Sachen meist sehr, sehr verspielt darzustellen, aber zum Beispiel was mit Physik alles möglich ist. Zum Beispiel ganz plumpes Video, er baut den Erdklumpen aus Minecraft nach. Und dann geht es jetzt nicht einfach dabei, dass er dabei gegangen ist, einfach so einen Erdklumpen Quadratmeter hinzubauen, sondern das Ding ist ja starr. Man kann da draufstehen. Eine Person mit, sagen wir mal, Steve aus Minecraft, die wiegt 60, 70 Kilo. Und er hat dann halt versucht, über ein Experiment herauszufinden, wie er diesen Erdblock schichten müsste, verdichten müsste, um es physikalisch hinzubekommen, dass ich eine Person draufstehen kann und das Ding nicht einfach wegbricht. Und mitunter macht Niall ja solche Sachen auch. Also der kommt ja auf die abstrusesten Ideen, zum Beispiel for science und just for the lulz. Er hat den am meisten stinkenden Stoff, den es auf der Welt gibt, selber gemacht. Also quasi das Extrakt, was nach Tod riecht. Und das hat so auf die Gesellschaft gesehen, hat das definitiv keinen Mehrwert. Aber er zeigt zum Beispiel, was mit Chemie alles möglich ist und weckt mit diesen Videos eventuell das Interesse von jungen Menschen, zum Beispiel Chemie zu studieren oder MyLab auf dem deutschen Bereich, wenn es dann um wieder Biologie geht und solche Sachen. Und auch dort das Interesse geweckt wird. Jetzt mit reingekommen, durch Sie wahrscheinlich auch, Harald Lensch. Auch schon bekannt, auch im wissenschaftlichen Bereich. Der es aber schafft, wissenschaftliche Konzepte, wo man sich denkt, wow, 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 wie ein Platz der Schädel, so zu erklären, dass es interessant ist, man was dabei lernt und es für bestimmte Bereiche das Interesse wecken kann. Also ich finde auch, es kommt, wie Patesy sagt, kommt es immer auf die Art des Contents an. Zum Beispiel, wo auch immer gesagt wird, ja, das ist ja kein Job. Das sind die guten Artists zum Beispiel auf Twitch, die für Menschen wie Patesy und mich Emotes designen, kreieren, also ihre kreative Arbeit nutzen und diese vermarkten. Und mitunter geht es ja so weit, zum Beispiel, nenne ich jetzt einfach mal Pewie als Beispiel, die für Kinder einen Mehrwert geschaffen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, indem sie ein Malbuch mit ihren Charakteren rausgebracht hat. Um halt das Interesse am Malen oder sonst irgendwas oder an der kreativen Arbeit zu wecken, weil wir brauchen solche Leute ja auch. Mediengestalter sind auch heutzutage immer noch unglaublich wichtig. Gerade auch zum Beispiel für das Handwerk. Ohne Mediengestalter ist halt keine Werbung da. Und das greift am Ende alles ineinander. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, der Markt an Influencern ist komplett überrannt. Und ja, also ich würde auch bei mir sagen, ich mache mehr oder minder momentan zumindest 0815 Content. Ich zocke, ich unterhalte Leute, ich mache mitunter ein bisschen politische Aufklärung, aber das meist so nebenbei. Und ich mache den Content, den Patesy halt überhaupt nicht ab kann, seit einiger Zeit auch Reactions. Ich versuche aber da so die Waage zu halten und den großen Unterschied würde ich jetzt einfach mal machen bei meinem Content, ist, dass es nicht einfach nur diese Reaction, ich sitze da und gucke mir den Kram an und sag vielleicht 2-3 Minuten auf ein 40-Minuten-Video dazu, sondern es kann dann mal passieren, dass das Video geht eine Viertelstunde und das Rohmaterial, was dann bei der Aufnahme rauskommt, ist 1,5 bis 2 Stunden, weil es dazu gleichzeitig noch mal eine Diskussion gibt. Also ich nutze dieses Video, wenn man so will, als Vorwand für eine Thematik, die ich besprechen möchte auf Basis der Vorschläge vom Chat und diskutiere mich dann kaputt mit dem Chat. Meinungsverschiedenheiten und allem drum und dran. Das finde ich ein bisschen Mehrwert. Das taucht natürlich auf YouTube nicht auf, weil das interessiert da kein Schwein. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann wieder gefilterter Content und dann auf das zurückgeschnitten, was es ist. Dann ist es halt da die Reaction. Aber auf Twitch selber im Live-Content geht es dann da um die Diskussion. Ist halt, also wir können uns da ganz weit im Kreis drehen, was heißt guter Content, was ist schlechter Content, was ist es wert, was ist es nicht wert. Ich würde am Ende sagen, und wir sind nicht am Ende der Folge, auch wenn das jetzt so klingt, ist das eine absolut subjektive Wahrnehmung, ob das halt nötig oder unnötig ist. Von älteren Menschen hört man halt immer wieder, ja, die haben halt einfach keinen Bock. Nee, viele Menschen sehen da drin dann halt ihre Zukunft, weil sie halt, ja, keinen Bock haben auf diese Verhältnisse, die immer genannt werden. Ne? Wenn zum Beispiel kommt heutzutage, wir sind ein familiäres Unternehmen. Was heißt das im Kern? Scheiß auf deine Freizeit. Wenn die Familie sagt, du musst da bleiben und mehr machen, dann musst du mehr machen, denn du hast der Firma gegenüber die Loyalität geschworen. Denn das ist ja deine Familie jetzt, was die privat zu Hause, die lass mal in Ruhe. Wenn solche Texte dabei sind mit flache Hierarchien, heißt das ganz oft, hier hat sowieso keiner einen Plan von irgendwas. Und wir hauen uns die Köpfe ein, um voranzukommen. Also eher meist dann ein sehr streithaftes Umfeld in vielen Bereichen. Ist halt auch, ne? Und dann, wenn man sich dann diese Benefits anschaut und man dann sieht mit, was als Benefit genannt wird, pünktliche und faire Vergütung. Was ist faire Vergütung? Mindestlohn? Faire Vergütung würde ich erstmal sagen, nein. Also ich kann es verstehen, dass immer mehr junge Menschen sagen, nee, ich habe auf die regulären Berufe, die auch natürlich wichtig sind, keinen Bock, weil sie sich einfach, wenn sie sich ihre Eltern und Verwandten anschauen, sehen, wie diese Generation quasi verheizt wurden, dass sie für sich sagen, nee. Also wenn ich mich verheize, dann mache ich das in meiner eigenen Intention, weil ich mich an dem, was ich mir aufbauen will, kaputt arbeite, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, anstatt zu sagen, ich bucke mir auf Basis von Mindestlohn irgendwo in der Firma den Körper kaputt und kriege noch nicht mal Wertschätzung. Und wenn ich dann kaputt bin, dann kickt man mich am besten noch raus unter irgendeinem Vorwand.
Naja, klar, warum soll man jemanden Kaputtes weiterhin beschäftigen? Das ist ja unlogisch. Ich muss sagen, wo du gerade die Benefits aufgezählt hast, so die klassischen Benefits, die ich in letzter Zeit gelesen habe, sind ja familiäres Unternehmen, flache Hierarchien, ja, beides, jetzt schon Red Flags, Obstkorb ist immer noch so ein Ding, der relativ beliebt ist. Und was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, was absolut lächerlich ist, ist Wasserflat, kostenlose Wasserflat. Was im Grunde bedeutet, du kannst dir Wasser aus dem Hahn ziehen. So, ja, I better hope so. Also, du kannst mir doch nicht zwingen, da zu sitzen und dann von meinem eh schon irgendwie mickrigen Gehalt mir dann jeden Tag noch irgendwie beim Supermarkt vorher was zu trinken zu kaufen, während ich im Büro sitze, wo du mich zwingst, dass ich da sitze. Und dann ohnehin schon, ich muss dafür sorgen, dass ich was zu trinken habe, was ich dann im Zweifel nicht von dir kriege. Ich muss dafür sorgen, dass ich was zu essen habe, was ich nicht von dir kriege, weil es keine Kantine gibt, zumindest bei uns in unserem Fall nicht. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Deswegen, ja, unter diesen Bedingungen will man natürlich nicht mehr arbeiten. Was du aber auch gerade gesagt hast, ist, sich für seine Passion selber verheizen, ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Ding, was Influencern sehr schnell passieren kann, einfach weil du keine klassischen Endzeiten hast. Also es ist nicht so, okay, wir haben jetzt 17 Uhr, 18 Uhr, ich habe jetzt Feierabend, sondern hey, es ist 17, 18 Uhr, mir ist gerade eine voll geile Videoidee gekommen. Und dann wird die entweder gescriptet, aufgeschrieben oder sie wird direkt aufgenommen, dann produziert und dann gegen, keine Ahnung, 22 Uhr noch rausgehauen. Und dann, oh ja, ja, maybe sollte ich jetzt mal langsam ins Bett gehen, um dann am nächsten Tag wieder aufzustehen und das ganze Hamsterrad von vorne anzufangen. Um nochmal auf Comic Chris einzugehen, die hat vor einer Weile lang eine Pause machen müssen und das, darüber kann ich reden, einerseits, weil sie es offen kommuniziert hat, andererseits, woher sollte ich sonst wissen, die hat eine Pause eingelegt aufgrund schwerer Depressionen, weil sie eben mit diesem ganzen TikTok und ich muss ständig produzieren, ich muss ständig da sein, ich muss ständig happy sein, auf Dauer nicht klarkam und darunter zusammengebrochen ist. Jetzt ist sie wieder da, nach einer einigermaßen erfolgreichen Therapiesession mit ihrer Therapeutin. Aber trotzdem, also das ist halt was Influencern auch durchaus passieren kann, dass die einfach an diesem Druck kaputt gehen, von diesem ständig performen. Ich muss ständig 130-140% geben oder ich fall ab, ich verliere Relevanz. Und das ist halt auch dieses Ding. Du bist ständig am Konkurrieren mit Millionen von anderen Menschen, einfach weil dieser Influencer-Markt so übersaturiert ist. Wesentlich schlimmer als der normale Berufsfeld quasi. Das Berufsfeld.
Und wenn jetzt so eine Person wie Call Me Chris für euch keine Tragweite hat, ihr nicht wisst, wer das ist, sehr, sehr gutes deutsches Beispiel. 3 Burnouts hinter sich, weil er sich komplett zusammen mit seinem Team überarbeitet hat. Julian Bam. Er hat ja wirklich viel, viel aus seinem Leben kommentiert. Momentan hat er ja schon wieder Probleme, warum er irgendwie nicht vernünftig produzieren kann. Riesige Probleme mit seinem Bein. Und irgendwie weiß keiner hundertprozentig jetzt, was Sache ist und ob das nochmal wieder heile geht, ob er dauerhafte Schmerzen haben wird, vielleicht irgendwann nicht mehr auftreten können und so weiter und so fort. Der hat ja sein Influencer-Leben komplett auf dem harten Weg aufgebaut. Als einer der ersten Influencer, die halt wirklich nicht nur Urlaubsvideos gemacht haben, sondern Broadcast Yourself in die eigene Hand genommen haben, mit Anfang mit Tanzchoreografien, dann ging es in Richtung Actionvideos. Wenn man sich dann seine Musikvideos heutzutage anschaut, auch wenn die schon ältere Zeit ist, dann merkt man halt, dass das ein Produktionsaufwand ist, der mitunter Hollywood gleich ist oder sogar über die Qualität hinausgeht und das mit einem Skeleton-Team quasi von einer Menge an Personen her. Das sind, glaube ich, immer so 5, 6, 7 Leute, außer es kommen dann noch Externe dazu und das muss auch noch organisiert werden und so weiter und so fort. Aber ja, es kann unglaublich schnell passieren, auch je nachdem, wie mental man gefestigt ist, dass ein das Influencer-Leben komplett den Hintern unterm Boden wegreißt und man dann richtig mal böse aufs Glatteis knallt und nicht weiß, ob man da irgendwie nochmal wieder aufhört zu schlittern oder ob das wirklich immer weiter und immer schlimmer wird. Also man muss es halt ansprechen, dass Influencer-Dasein kann mental sehr, sehr gefährlich sein und wir hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Sachen, dass sich Leute überarbeitet haben im Stream. Ich weiß nicht mehr, wie der Streamer heißt. Das war, glaube ich, auch drei, vier Jahre her. 24 Stunden Stream gemacht. Hat gesagt, er geht sich kurz Zigaretten holen. Er kam nicht wieder. Er ist auf dem Weg zum Zigarettenautomat. Umgekippt. Tot. Er hat sich komplett überarbeitet. Oder andere große Streamer aus den USA haben angefangen, Drogen zu konsumieren, damit sie leistungsfähiger sind, weil sie sonst nicht mehr streamen konnten, weil sobald sie den Stream ausgemacht haben, waren sie mit sich alleine, mit ihren Gedanken alleine und die Gedanken haben sie aufgefressen. Ein super gutes Beispiel in diesem Bereich, ich möchte es jetzt als Relation nehmen und nicht in den Whataboutism gehen, aber ich muss jetzt einmal ganz kurz in den Musiksektor gehen, ist Chester Bennington gewesen, der gesagt hat, er musste immer diesen Trubel haben, weil wenn er allein ist, war er alleine mit sich selbst. Und er mochte nicht alleine mit sich selbst sein, weil sein inneres Ich kein gutes Ich ist. Und auch diesen Struggle haben unglaublich viele erfolgreiche Streamer. Man hört es ja nicht umsonst, wie viele Meldungen rausgeben, Leute, ich muss jetzt für Zeitraum XY eine Pause machen. Burnout, Depression, Suizidgedanken aufgrund von Erfolgsdruck, weil stagnieren ist Tod für diese Menschen. Wenn sie stagnieren, bedeutet das irgendwann, dass ihre Relevanz abfällt. Und dann geht diese Spirale los. Entweder überarbeitest du dich oder du musst Angst haben, dass es irgendwann endet und kannst damit nicht umgehen und das macht dich kaputt. Das darf man halt auch nie vergessen. Es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, oh, ich werde jetzt Influencer, ich werde jetzt berühmt und dann habe ich dick Patte, damit kann ich machen, was ich will. Ich bin dann der King und kann mir mein ganzes Leben dann den Lachs machen. Da steckt schon viel, viel, viel mehr hinter. Klar gibt es diese Menschen auch, die einfach, wie sie selber sagen, das Privileg haben und dann auch sagen, es ist nicht Arbeit. Die sitzen dann da, machen ihren Stream und sagen am Ende, ja, waren mal wieder so 4.000, 5.000 Euro am Tag, damit kann ich leben. Die Menschen gibt's auch. Das ist aber ein wirklich verschwindend kleiner Teil in dieser gesamten Masse. Und bei manchen hat man das Gefühl, dass sie den Bezug zu diesem Ganzen verloren haben, weil sie halt in Sphären sich bewegen als Influencer, wo man halt die Basis eigentlich gar nicht mehr sieht. Nicht mehr sieht, wo man herkommt. Auch wenn man immer sagt, ich kenne meine Wurzeln. Bei vielen merkt man dann halt, na, du weißt vielleicht noch, wie du herkommst, aber die Wertschätzung von dem, was du dir selber aufgebaut hast, ist weg. Du bist an dem Punkt und du willst gar nicht mehr nach unten sehen.
Ja, und das nach unten sehen ist dann das, was dann so ein bisschen schwindelerregend wird, wenn man eigentlich mal sich wieder daran erinnert, wo man herkommt und wo man eventuell auch wieder hinkommen könnte, wenn man jetzt wirklich komplett an Relevanz verliert. Weil was machst du, wenn du wirklich quasi jetzt, um nochmal auf das Phoebe-Beispiel zurückzugehen, wenn du wirklich quasi, Anführungszeichen, nichts gelernt hast und dann endet deine Influencer-Karriere und du warst eventuell auch nicht so schlau, irgendwie dein Geld vernünftig irgendwie zu mehr Geld zu machen, sondern du hast quasi immer nur von deinen Checks gelebt und irgendwann ist dein Geld auch alle, was machst du dann? Da musst du ja theoretisch, je nachdem wann dein Lebenszyklus als Influencerin endet, musst du dann wieder in den klassischen Beruf einsteigen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt heutzutage, sie ist, keine Ahnung, 27, 28 oder so, jetzt immer noch von Phoebe, und sie ist dann eben keine erfolgreiche Influencerin mehr, hat dann irgendwann ihr Angespartes aufgebraucht und muss dann entweder sich wirklich beschließen, okay, ich mache jetzt die Ausbildung für die Bundespolizei, oder wenn die ihr das verwehren aus irgendwelchen Gründen, dass dann eine Person, die die höchsten Höhen des Influencer-Daseins erlebt hat, dann plötzlich irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt in den Verkauf gehen, weil ich quasi, das ist der einfachste Job als Quereinsteiger, so nach dem Motto. Weiß ich, das kann ich mir in meinem Kopf kaum vorstellen, wie solche Leute darauf dann reagieren würden. Aber gut, das ist eine ganz andere Sache. Worauf ich noch mal kurz eingehen wollte, weil wir da ganz kurz drüber geschliffen sind, da hattest du über Nile Rett gesprochen und eventuell, dass er, oder das andere deutsche Beispiel, was ich mittlerweile vergessen habe, dass die eventuell dafür sorgen können, jüngere Leute oder eben Menschen, die diesen Content konsumieren, dass die sich dann anfangen, für das Feld wie zum Beispiel Chemie oder Physik zu interessieren und da dann eventuell das Interesse so zu wecken, dass sie sagen, hey, ich möchte tatsächlich studieren, ich möchte einen Berufsweg in diesem Feld möchte ich wählen. was ich eine sehr coole Sache finde. Und gerade im Zeitalter von TikTok, gerade im Zeitalter von Kurzvideos, finde ich, sollten viel mehr verschiedene Berufsstände irgendwie so ein bisschen porträtieren, wie ihr Beruf denn funktioniert. Aber das möglichst auf eine nicht herablassende Art und Weise, von wegen, mein Beruf ist der geilste und jeder, der das nicht macht, ist kacke. Sondern ich habe mittlerweile, ich weiß nicht warum, mittlerweile sehr viel Handwerk in meinem TikTok. Also da sind dann irgendwelche Leute, die machen dann Sketche von der Baustelle quasi, die so ein bisschen das Baustellenleben parodieren und aber auch irgendwo porträtieren. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Also wenn du dann wirklich so verschiedene Berufsstände näher bringst, in denen du im besten Fall logischerweise auch selber arbeitest und einfach so ein bisschen nach außen zeigst, hey, das ist das, was ich mache und das könnte für dich eventuell interessant sein. Einfach nur, indem du durch TikTok scrollst. Weil als ich damals von der Schule runter bin, wusste ich nicht, was ich machen will. Beziehungsweise ich hatte einen Plan, ich wollte Game Design studieren, habe das nicht geschafft und stand dann quasi vor meinem Trümmerhaufen an Bewerbungen und dachte mir, ja cool. Und nu, was mache ich jetzt? Durfte dann dieses tolle Berufsberatungsgespräch machen, wo mir gesagt wird, entweder, also Game Designer gibt's nicht, entweder wirst du Fachinformatiker für Systementwicklung, Systemanwendung, irgendwie so.
Systemintegration.
Oder, genau das da. Oder du wirst Mediengestalter. Und ich habe mich auf beides beworben. Nach der zweiten Bewerbung hatte ich dann den Mediengestalter quasi sicher, habe die Ausbildung gemacht und arbeite seitdem, jetzt nächstes Jahr, seit 10 Jahren, in dieser Firma. Und macht da Mediengestalter-Dinge, beziehungsweise mittlerweile hauptsächlich nur noch Programmierer-Dinge, weil Mediengestaltung ist halt meh, weil dir gefühlt jeder reinreden kann. In Programmierung ist das eher schwieriger. Aber das ist so das Ding. Ich fände es halt cool, wenn Leute auf Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, was auch immer, ihre Reichweite dafür nutzen oder sich eine Reichweite damit aufbauen, indem sie einfach zeigen, hey, das sind die verschiedenen Jobfelder, die da draußen existieren, das sind ungefähr die Bedingungen, unter denen du arbeitest, eventuell ist das ja für dich interessant. Weil gerade diesen Blick von innen zu kriegen, ist so viel besser, als wenn jemand dir sagt, ja, also das ist ganz cool, davon habe ich mal gehört. Oder guck mal, willst du nicht das machen? Das könnte dich doch vielleicht interessieren. Ich habe aber keine Ahnung davon, was man da macht oder ob das irgendwie für dich relevant ist in irgendeiner Form. Einfach diese Exposition zu haben zu all dem, was da draußen ist, von den Leuten, die in dem Feld arbeiten, sei es jetzt eben Physiker, Chemiker, irgendwelche Leute aus dem Handwerk, sei es jetzt Baustelle oder wirklich sowas wie Tischlerei etc. Also einfach diese Exposition für diese ganzen verschiedenen Berufsfelder könnte tatsächlich auch schon hilfreich sein, um das Problem der älteren Generation zu lösen, dass eben niemand mehr arbeiten will.
Wo du das gerade sagtest, ich kriege tatsächlich ganz viel Content momentan. Ich habe ja überwiegend politischen Content auf TikTok. Ja, auch sowas gibt es, politische Weiterbildung und Erklärvideos oder halt für bestimmte neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS, Autismus und so weiter. Ich folge LehrerInnen und so weiter, die dann halt über das Bildungssystem aufklären, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Und was ich jetzt neuerdings sehe, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass diese Menschen halt ihr Berufsleben zeigen und halt die Probleme damit, wenn sie zum Beispiel als Lehrer mit ADHS, was halt wirklich, kann ich mir vorstellen, absolut Pain sein dürfte. Du kriegst so schon nichts gebacken und musst dann noch Leuten Wissen vermitteln. Das ist halt wirklich meinen höchsten Respekt an diese Menschen, die das irgendwie durchhalten. Aber was ich jetzt momentan kriege, ist tatsächlich Bewerbervideos. Also im Sinne von Firma XY, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal, ich glaube, Mattock Motors heißen sie. Komplett ohne Wertung, ich kenne die. Die bauen zum Beispiel oder restaurieren Oldtimer. Also Kfz-Bereich. Und er hat klipp und klar gesagt, er wurde gefragt, ja, was sollen die Leute denn mitbringen, wenn sie hier arbeiten wollen? Irgendwie Bildung vorausgesetzt oder sonst irgendwas. Und er ganz trocken, die müssen ja auffahren, das Werkzeug in die Hand nehmen und anfangen zu schrauben. Ja, und dann sagt er, ja, was ist mit Bildung? Die müssen Werkzeug in die Hand nehmen, Bock auf den Scheiß haben. Er hat wirklich Scheiß gesagt in dem Fall und anfangen zu schrauben. Er sagt, das ist ihm egal, was die für einen Abschluss haben. Wenn die Bock auf diesen Beruf haben, er hat keinen Bock auf dieses typische Bild, ja, du musst jetzt einen Realschulabschluss haben oder du musst ein Abitur haben. Was ich nicht verstehe, ich muss jetzt mal ganz kurz plaudern. Ich habe einen Realschulabschluss. Ich hatte vorher einen Hauptschulabschluss, habe dann meine Ausbildung gemacht, hätte fast den erweiterten gehabt, aber wir haben halt Englisch, keine zweite Fremdsprache bekommen. Warum das an eine zweite Fremdsprache geknüpft ist, weiß ich auch nicht. Mit dem Realschulz und der erweiterten Realschulz ist aber auch egal. Und mein damaliger Arbeitgeber hat, weil ich halt zu dem Zeitpunkt nur den Hauptschulabschluss hatte, durfte ich nicht Maschinenbauer werden, sondern nur Metallbauer. Jetzt habe ich letztens eine Bewerbung von besagter Firma gesehen. Er sucht Metallbauer. Mindestbildungsstand Abitur. Und da denke ich mir, wenn Menschen den Bildungsweg gehen und ihr Abitur machen, dann ist das meiste Ziel, in die höhere Berufslaufbahn zu gehen, vielleicht auch im Handwerk, aber dann halt nicht als Maschinenbauer oder Metallbauer, sondern zum Beispiel eher als Metallbauingenieur. Weil dann hat man einen groß angelegten Plan. Also warum setzt man dann diesen Bildungsweg immer hoch, was auf die jüngere Generation ja noch mehr Druck aufbaut und dass sich dann immer mehr Menschen denken, nee, nein, ich mache dann halt was anderes, dann mache ich mich halt selbstständig. Dann trage ich dieses Risiko. Die Frage ist dann halt noch, wissen Sie, was das für ein Risiko ist? Wissen Sie, was dahinter steckt? Oder ist das dann eher blauäugig mit, es klappt? Ich würde sagen, heutzutage ist das so 50-50. Die Hälfte weiß, was sie da macht, weil sie sich eingelesen hat, weil sie sich informiert hat. Und die andere Hälfte denkt sich einfach, ja, was der kann, kann ich schon lange.
Ja, und dieses Denken ist halt das, was ich so gefährlich finde, womit die Leute dann letztendlich auf die Nase fallen. Aber gut, ich glaube, wir haben so einen groben Abriss gegeben, warum diese Debatte bzw. diese Aussage von Phoebe tatsächlich in eine Kerbe schlägt, die aktueller tatsächlich nicht sein könnte. Und vielleicht geben wir euch zum Abschluss nochmal so ein kleines Schmankerl, ein kleines aktuelles, über tatsächlich auch die Problematiken, die mit großen Influencern einhergehen können. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist scheinbar wirklich in den Mainstream-Nachrichten gelandet. Aber der Streamer, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Zur Not habt ihr jetzt auch hier ein Bild von ihm mit dem Namen als Unterschrift. Kay Kennett? Sennett? Ich habe keine Ahnung. Der Mann, der mittlerweile scheinbar der meist gesubbte Streamer auf Twitch ist, der hat am 4.8. hat er zu einem Giveaway ausgerufen, beziehungsweise er hat im Stream mal erwähnt, hey, wir machen da am 4.8. so ein Giveaway, kommt da auf den Union Square in New York, kommt da hin und ihr kriegt dann quasi PS5 und PCs und so weiter, ich gebe euch da Sachen. Und er hat auch in seinem Stream gesagt, ja, was meinst du, wie viele werden da kommen? So 500 Leute oder so? Keine Ahnung, wer weiß das schon. Es sind ein paar mehr geworden. Es sind so viele mehr geworden, dass die Polizei im Großeinsatz einschreiten musste. Es wurden 65 Leute oder mehr verhaftet. Es gab Sachbeschädigungen. Es gab Verletzte. Also das ist die Power, die große Influencer haben, einfach bloß quasi einmal eine abfällige Bemerkung irgendwo in irgendeinem Stream, nicht größer weiter drüber nachgedacht, und plötzlich stürmen Leute öffentliche Flächen und fangen an zu randalieren. Es gibt Videos, wie Leute auf Autos rumtanzen, es gibt Videos, wie Leute sich an ein Auto festklammern, in der Meinung, oder weil sie der Meinung sind, dass besagter Streamer in diesem Auto ist. Die sind auf dem Dach, die halten sich an den Türen fest und das Auto fährt schnell. Man kann das auf dem Video sehen. Ich hoffe, ich kann das jetzt rechtzeitig noch raussuchen, die einfügen. Aber das ist wirklich wild, was eine Aussage von einer großen streamenden Person für Auswirkungen haben kann. Der ist dafür dann auch ganz kurz quasi eingewandert, also nicht wirklich ins Gefängnis gekommen. Dafür hatten sie dann scheinbar nicht genug Grundlage. Aber sie haben ihn quasi erstmal in, wie man uns wahrscheinlich sagen würde, in U-Haft genommen. Und der ist dann später noch rausgekommen. Aber das ist halt wirklich krass. Du hast diese Person, die seit 2018, wenn ich seinem Wiki-Artikel glauben darf, seit 2018 Content macht. Angefangen hat er mit so Prank- und Challenge-Videos auf YouTube. Seit 21 ist er dann auf Twitch unterwegs. Mittlerweile, wie gesagt, der am meisten gesubbte Streamer auf der Plattform, der von Twitch irgendwie auch vor einer Weile erst so irgendwie eine Anerkennung bekommen hat. Und dieser Mann sagt einfach in einem Stream, hey, ich mach so ein Giveaway für euch. Ihr kriegt ein PS5, ihr kriegt PCs. Und Leute strömen ganze Straßen, ganze Blocks und sorgen dafür, dass eine Polizei ins Großausgebot gehen muss. Also das ist so diese andere Sache mit Influencer und diese Reichweite, die sie haben und was unüberlegte Aussagen für Probleme nach sich ziehen können. Ich meine, die Aussage, die ich dazu auch gehört habe von einem anderen Streamer, der das quasi aufgearbeitet hat, weswegen ich von dieser Story überhaupt weiß, er meinte, die Polizei oder es sei das Glück gewesen, dass bei diesem kleinen Riot niemand getötet worden sei. Denn wir alle wissen, dass die Polizei in Amerika so ein bisschen härter durchgreift, sehr, sehr unverhältnismäßig hart in den meisten Fällen. Aber es hätte natürlich auch gut sein können, dass wenn irgendwer dafür mehr Stress als nötig gesorgt hätte und die eventuell sogar in irgendeiner Form eine Waffe vermutet hätten, dass dann wegen dieser Aussage einer streamenden Person, hey, wir machen einen Giveaway, dass dann da Leute gestorben wären. Einfach bloß, weil die Polizei sich überfordert gefühlt hätte und durchgegriffen hätte. Das sind Abgründe, über die man gar nicht nachdenken will, aber das ist eben die Verantwortung, die man jemandem in dieser Reichweite, der solche Aussagen tätigt, die zu solchen Ergebnissen führen, geben muss. Die musst du ihm zuschreiben. Da kann der sich auch nicht rausreden von wegen, ja, das war eine unüberlegte Aussage, tut mir leid. In dieser Größe musst du dummerweise Worte in die goldene Waagschale legen. Und wenn du sagst, hey, wir machen hier so ein kleines Event, kommt da hin, und dann kommen da 2000, 3000, 4000 Leute, dann musst du damit umgehen und du musst die Konsequenzen tragen. Also wenn ich mich richtig erinnere, das steht jetzt hier, glaube ich, nicht in diesem Beitrag, den wir hier offen haben, aber in dem Video von besagtem anderen Streamer wurde es erwähnt, weil der auch den Clip quasi von dem Polizeiinterview dann noch rausgeholt hatte. Der wurde auch jetzt quasi angeklagt für mehrere Punkte, ich weiß nicht mehr genau welche. Also er wird irgendwelche Konsequenzen tragen müssen. Im Zweifel sind das für ihn aber nur Geldstrafen und ich meine, er ist der meistgesubte Streamer auf Twitch, der wird sich diese Geldstrafen quasi einmal so von der Schulter wischen und dann war es das gewesen. Aber das ist halt wirklich krass, was eine Aussage da für Konsequenzen haben kann und wie gesagt, wir können, weil es Amerika ist, froh sein, dass da wirklich keiner umgekommen ist. Sehr, sehr, sehr wild.
Ja, ich habe immer die, weil ich international sich so unterwegs bin, ich habe immer die deutschen Sachen in Erinnerung. Es gab vor etlichen Jahren mal ein wildes Fan-Treffen. Wild meine ich mit nicht angemeldet. Hier in Deutschland müssen solche Sachen übrigens angemeldet werden, weil Rettungskräfte vor Ort sein müssen, ab einer bestimmten Größe, Sicherheitskräfte, die Polizei muss informiert werden und so weiter und so fort. Und der damalige Influencer, der macht heutzutage keinen Content und der Content vorher war auch nicht irgendwie, da muss man wirklich sagen, das war wertloser Content, hauptsächlich Pranks und sowas und Leute beleidigen, random. Leon Mascher. Einigen dürfte dieser Name noch was sagen, genau in Verbindung wie ApoRed. Der hatte gesagt, Leute, ja, lasst mal im Einkaufszentrum XY treffen. Er hat dann seine Buddies als Security mitgebracht. Und das ist vollkommen eskaliert. Das ist so weit eskaliert, dass die Security auf die Fans losgegangen sind und auf die eingeprügelt haben, weil die halt gerampaged haben. Was willst du erwarten, wenn du einfach sagst, hey, ich bin jetzt hier, lass mal hier treffen und Big Party machen und dann Fotos und hast du nicht gesehen und die Konsequenzen dahinter nicht seht. Also, wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht und vielleicht werden wir sie hier irgendwo, ich weiß jetzt eigentlich gerade wo, mit dem i verlinken, ne, dass große Reichweite große Verantwortung mit sich zieht, auch wenn sich viele InfluencerInnen dieser immer entziehen wollen mit dem Satz, ich will aber gar kein Vorbild sein. Ja, Person, ob du das nun möchtest oder nicht. Die Begrifflichkeit Influencer, also einflussnehmend, kommt nicht von ungefähr. Denn genau das ist das, was du machst. Das machen wir auch, wenn auch in einem viel kleineren Rahmen. Sei es bewusst oder unterbewusst. Jede Aussage kann jemand anderen beeinflussen. Und umso größer deine Reichweite ist, umso mehr musst du darauf achten, was du sagst. Deswegen wird auch die Aussage wahrscheinlich von Phoebe, von einigen Influencern vielleicht auch als Angriff gewertet. Also von uns jetzt nicht. Kann man, denke ich mal, so sagen. Von uns nicht. Ich fühle mich davon jetzt nicht angegriffen. Aber es könnte natürlich sein, dass andere InfluencerInnen sich halt von dieser Aussage angegriffen fühlen, weil sie halt sehr allgemein gehalten ist und daraus ein Beef entsteht. Gut, Beef bedeutet immer Reichweite für beide Parteien. Ob man da Bock drauf hat, ist wieder was anderes. Aber ja, ne, große Reichweite, Aussagen unbedacht und zack, hast du Leute gegen dich. Vielleicht sogar aus der eigenen, ich nenne es jetzt einfach mal Zunft.
In diesem Fall höchstwahrscheinlich aus der eigenen Zunft. Aber gut, wir müssen noch eine schlechte Überleitung machen, denn wir haben schon wieder was vergessen. Deswegen, Leute, die mit ihrer Reichweite, die sie eventuell haben, bestimmt keinen Schwachsinn machen, sind natürlich unsere lieben Patreons. Mir ist keine bessere Überleitung eingefallen, es tut mir leid. Ich habe nicht nachgeguckt, ob sie noch dieselben sind. Ich vermute das jetzt einfach mal. Deswegen an dieser Stelle immer noch vielen lieben Dank an dich, Sebel, an dich, Dreimling und an dich, Amy, dass ihr uns so wundervoll immer noch unterstützt. Wir danken euch dafür sehr, weil wir mit diesem Geld wirklich dann Dinge anfangen können, von denen wir immer noch nicht wissen, was sie sein werden, beziehungsweise einerseits wissen, was sie sein werden, andererseits damit noch Sachen vorhaben, die noch in der Zukunft auf uns und euch warten. Und wenn ihr keinen Bock habt auf so ein monatliches Abo-Gedöns, dann könnt ihr in der Videobeschreibung so einen Ko-fi-Link finden und da könnt ihr uns auch so eine One-Time-Sache an den Kopf werfen. Aber auch an dieser Stelle wichtig, ne, wir posten ja die Sachen, wie die wir auf Patreon veröffentlichen, auch auf Ko-fi. Und auch mit einem One-Time-Sub oder One-Time-Tipp könnt ihr dann für den Monat, in dem ihr getippt habt, auf die Sachen zugreifen. Das ist so gesehen auch bei Ko-fi mit drin. Vielleicht ist das ein Incentive für euch, vielleicht auch nicht. I don't know. Aber ja, das ist es dann so gesehen für mich an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du noch schlaue, ausleitende Worte hast. Ich habe heute für diese kurze Zeitspanne viel zu viel geredet. Deswegen muss ich dir jetzt leider die ausleitenden Worte geben, weil meine Kehle kratzt wie Sau.
Ja, bei mir hat man es ja auch schon gemerkt, dass die Stimme gerade so ein bisschen abknickt. Das könnte daran liegen, dass ich 2 Stunden voll durch am Lachen war, durchs Badminton spielen. Mir tut auch hier alles weh tatsächlich vom Lachen. Ich wusste nicht, dass einem das Gesicht so schmerzen kann. Und ich werde wahrscheinlich die Tage Muskelkater im Gesicht haben. Das ist dann auch das erste Mal. Wenn ihr irgendwie Feedback, Kritik oder Themenvorschläge habt, dass ihr sagt, hey, die beiden Verrückten da auf der Mattscheibe oder auf den Ohren, je nachdem, wie ihr das Ganze konsumiert, die sollen mal über Thema XY reden, lasst uns das auf Social Media oder bei uns auf dem Discord gerne wissen. Für Feedback und Kritik sind wir natürlich auch immer zu haben. Und ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Es war eine interessante Folge. Interessanter Themenaufbau. Dafür, dass wir eine Kernaussage zum Beginn hatten. Und dann merkt man mal, wie weit das Ganze gehen kann, weil da hängt natürlich dann wieder sehr, sehr viel dran an so einer Aussage. Da kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Das war die 86. Folge des Endgegner-Podcast, der Endgegner-Media.